Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hübert am Mikrofon herzlich willkommen. Nach dem Kinderschutzkrisengipfel im Vatikan befassen wir uns damit, wie die journalistische Recherche zu kirchlichen Missbrauchsfällen läuft. Dann ein Zustandsbericht, wie zeitgemäß die deutsche Medienpolitik ist, etwa 2,5 Jahre nach dem Ende der Bund-Länder-Kommission zum Medienstaatsvertrag. Da ist keine Nachfolgeinitiative in Sicht, Themen gibt es aber genug. Dann Bilder nicht für jedermann. Wir blicken auf den Tatort Dortmund und Sie bekommen es schwarz auf weiß, wie der Brexit britische Verlage trifft. Was ein Spannungsfeld. Wo bleibt die Reue, titelte die Wochenzeitung Die Zeit vor der ersten Konferenz im Vatikan über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Papst zieht den Schwanz ein, titelt heute die Taz nach diesem Krisengipfel zum Kinderschutz. Erwartet wurde eine Art To-Do-Liste zur Verhinderung von Missbrauch, die gab es von Papst Franziskus nicht. Herausgekommen ist die Formulierung einer Art Einsicht darin, dass bestehende Machtstrukturen in der Kirche sexuellen Missbrauch ermöglichen und da ja zur Bekämpfung künftig Macht geteilt werden muss. Wir sprechen hier im Deutschlandfunk jetzt über den Status quo. Was überhaupt erfahren Journalisten, die zum Machtmissbrauchsskandal mit beiden Seiten sprechen, mit Opfern und Tätern, beziehungsweise dem Arbeitgeber von Tätern? Christiane Florin, Deutschlandfunk-Redakteurin Religion und Gesellschaft, zur Art des Auskunftgebens. Wie läuft Ihre Recherche bei der Kirchenseite?
Es ist ja klar, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt wie sexualisierter Gewalt, Missbrauch, dass man nicht mit einer Anfrage bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz oder bei den Pressestellen der einzelnen 27 Bistümer Akteneinsicht bekommt. Die Akten, die Personalakten, haben ja nicht mal die Wissenschaftler in den Händen gehalten, die diese Studie erstellt haben, die vor einem knappen halben Jahr publiziert worden ist. Da gelten ja Regeln des Persönlichkeitsschutzes. Ich muss sagen, ich bin da oft den öffentlichen Weg gegangen. Also ich habe Pressekonferenzen genutzt und Interviews geführt, in denen ich die Fragen gestellt habe, die ich hatte, von denen ich aber auch vermute, dass die Hörerinnen und Hörer die hatten, nämlich ganz einfache Fragen. Warum bekommen Betroffene keine Akteneinsicht? Warum greift der Staat nicht stärker durch? Warum gibt es keine Aufarbeitungskommission, die unabhängig ist wie in Irland und in Australien? Mir ist in den Pressekonferenzen, oder auch warum tritt keiner zurück? Mir ist in manchen Pressekonferenzen schon aufgefallen, dass die Journalisten noch mehr Respekt haben vor der Kirche, als es zum Beispiel Politikjournalisten vor Politikern haben oder Wirtschaftsjournalisten vor Unternehmensführern. Und das ist dann so mein Weg, erstmal. Wenn aber dann ein Anfangsverdacht da ist, dann ist der Weg natürlich ein anderer.
Und jetzt haben wir auch die Opferseite, die setzen nun auch große Hoffnungen in den Journalismus. Wer recherchiert? Was sagen Sie da zur Kontrollpflicht der Presse? Wie kommen die Opfer, wie gehen die auf Sie zu?
Also es gibt ja zum einen Betroffene, die sich organisiert haben in Verbänden wie dem Eckigen Tisch. Darüber haben wir ja viel in den vergangenen Tagen gehört. Zu denen halten wir natürlich Kontakt, wie zu vielen anderen auch. Aber ich habe eigentlich den meisten Kontakt zu Betroffenen, weil die sich an mich gewandt haben. Die merken ja irgendwann, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und schreiben vor allem, das ist der bevorzugte Weg, dass sie Mails schreiben, oft lange Mails, in denen sie ihre ganze Geschichte erzählen. Und ich maile dann hin und her und irgendwann kommt es vielleicht auch mal zu einem Gespräch. Das ist aber dann schon ein größerer Schritt. Und wenn ich dann denke, ja, das könnte eine Geschichte sein, dann weiß ich ja, dass die Betroffenen dass für die ein ganz wichtiges Gefühl ist, dass man ihnen glaubt, aber ich muss ja trotzdem die professionelle Distanz wahren. Ich muss ja trotzdem fragen, wo sind Belege für das, was ich da jetzt lese, für das, was ich da jetzt höre. Und dann fängt die eigentliche Recherche erst richtig an. Oft sind ja leben auch Beschuldigte nicht mehr. Dann muss man im Umfeld recherchieren, muss gucken, wer da war damals von kirchlicher Seite verantwortlich, wer hat da jetzt die Nachfolge, wo kann man da bei kirchlichen Stellen fragen, wie verhalten die sich dazu? Wir hatten ja vor einigen Wochen die Geschichte eines Mannes, der in in einer Ordenseinrichtung missbraucht worden war. Der Täter oder mutmaßliche Täter lebte nicht mehr. Und da hat der Kollege, der die Geschichte dann gemacht hat, natürlich beim Orden nachgefragt und auch beim Bistum, in dem diese Einrichtung war. Wobei man dann eben auch als Journalistin das spürt, was viele Betroffene spüren, dass man von einer Stelle an die andere gewiesen wird und keiner so richtig zuständig ist und Verantwortung diffus ist.
Und dann haben wir Sie dann natürlich auch jedes Mal sicher auch die Frage nach der Anonymität. Veröffentlichen Sie das so konkret, dass Namen erschlossen werden können oder müssen Sie da auch die Opfer schützen?
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss natürlich auch die Betroffenen schützen. Man muss die übrigens auch davor schützen, in die Medien zu gehen. Viele wissen gar nicht, auf was sie sich einlassen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Denn es ist ja keineswegs so, dass dann nur Menschen sagen, oh, was für eine anrührende Geschichte, was für ein Skandal, sondern es gibt ja auch Victim Blaming. Dass eben gesagt wird, die tun das nur, weil sie Geld bekommen, weil sie Aufmerksamkeit bekommen. Klar, Namen nennen, das ist ein ganz heikler Punkt. Da muss man auch die Juristen vorher fragen, bevor man veröffentlicht.
Erwarten Sie nun im Zuge von Machtteilen als Überschrift dann auch ein Informationenteilen als Journalistin?
Von wem?
Seitens der Kirche natürlich.
Nein, das erwarte ich eigentlich nicht. Ich würde schon viel früher ansetzen und würde sagen, es könnten mehr Verantwortliche, mehr Bischöfe erstmal ich sagen und sagen, was sie getan und was sie unterlassen haben. Und das ist ja keine Frage des Datenschutzes.
Sagt die Deutschlandfunk-Redakteurin Christiane Florin über journalistisches Vorgehen im Missbrauchsskandal der Kirche. Sollen Regeln gelten für Facebook, YouTube oder Twitter und wenn ja, welche? Wie sollen ARD, ZDF und das Deutschlandradio in Zukunft finanziert werden? Sollte generell jemand die neuen und die alten Medienunternehmen kontrollieren? Das sind große medienpolitische Fragen, auf die es in Deutschland momentan keine abschließenden Antworten gibt. Das mag an der Größe der Fragen liegen, aber vermutlich auch an der Art und Weise, wie Medienpolitik in unserer föderalen Republik gemacht wird. Im Zweifel ist eben alles Ländersache. Braucht es da neue Ideen und Strukturen? Christoph Sterz hat wichtige Akteure befragt für seine Analyse.
Nie wieder Staatspropaganda, nie wieder gleichgeschaltete Medien. Das waren die Gründe, warum nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesländer für Medienpolitik zuständig sein sollten. Und das ist immer noch so. Medienpolitik ist in Deutschland weiterhin überwiegend Ländersache und beruht immer auf Einstimmigkeit. Deshalb kann eine medienpolitische Entscheidung schon mal länger dauern, egal wie schnell sich die Medienwelt verändert.
Dass das schwierig ist mit 16 Ländern und manchmal langwierig ist, das ist zutreffend. Allerdings glaube ich auch, dass das auch dazu beiträgt, viele unterschiedliche Aspekte abzuwägen, was gerade im Bereich der Medienpolitik mit ihren sehr weitreichenden Folgen vielleicht gar nicht das Schlechteste ist.
Meint Nathanael Liminski, Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern befasst er sich aktuell zum Beispiel mit einem Medienstaatsvertrag, in dem grundsätzliche Regeln stehen sollen für althergebrachte Medien wie Radio- und Fernsehsender, aber eben auch für Plattformen wie Facebook oder YouTube. Allerdings ist der Weg zum Medienstaatsvertrag schon jetzt ziemlich lang. Er geht zurück auf eine Kommission, die bereits vor 2,5 Jahren ihre Arbeit abgeschlossen hat. Während Facebook oder Google ihre abermillionsten Nutzer für sich gewinnen und ihre Marktmacht deutlich erweitern konnten. Klaus Grevenick, Leiter Medienpolitik bei der Mediengruppe RTL.
Das ist auch ein Regulierungsvorhaben, wo man dringend mehr Tempo bräuchte für die betroffenen Branchen, denen es darum geht, perspektivisch Fragen wie Zugang, Auffindbarkeit, Sicherung der Medienvielfalt auf Plattformen auch in einem regulatorischen Rahmen zu haben. Insofern ist das ein gutes Beispiel dafür, wo man aus unserer Sicht schneller vorankommen sollte.
Dagegen lobt Grevenick, dass die betroffenen Medienunternehmen genauso wie alle anderen Stellung nehmen konnten zum geplanten Medienstaatsvertrag. Tatsächlich haben die Länder in diesem Fall über 1000 Zuschriften bekommen und wollen in den nächsten Monaten zu einer Entscheidung kommen. Interessant dabei ist, dass viele Bürger den Aufruf zur Stellungnahme genutzt haben, um etwas zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schreiben, auch wenn es darum im aktuellen Verfahren gar nicht explizit geht. Das mag daran liegen, dass die Fragen, welchen Auftrag, welche gesellschaftliche Aufgabe ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft haben, wie die öffentlich-rechtlichen Sender in den nächsten Jahren finanziell aufgestellt sein sollen, meistens nur hinter geschlossenen Türen debattiert werden. Unter den 16 Landesregierungen in ihrer Rundfunkkommission. Wie die Kommission genau arbeitet, wer sich dort wie und mit welchen Argumenten durchsetzt, all das ist nicht öffentlich dokumentiert. Das sei ein Beispiel dafür, dass Medienpolitik in Deutschland oft zu intransparent abläuft, meint die grüne Medienpolitikerin und digitalpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Tabea Rössner.
Das sind in der Regel keine öffentlichen Sitzungen, ganz im Gegenteil. Es ist ja so schon mühsam für mich als Medienpolitikerin beispielsweise auf Bundesebene überhaupt an die Entscheidung ranzukommen, an die Papiere ranzukommen, überhaupt erstmal zu erfahren, was ist denn eigentlich die Zielrichtung, warum wird was wie diskutiert. Und ich glaube, die Medienpolitik muss sich da auch anders aufstellen.
Rössner schlägt vor, für eine breitere öffentliche Debatte die Landesparlamente stärker einzubeziehen. Die müssen zwar jetzt schon allen wichtigen Neuregelungen zustimmen, wobei oft mehr der Eindruck eines Abnickens entsteht, als dass sich aus den Parlamenten heraus inhaltliche Impulse ergeben. NRW-Staatssekretär Nathanael Liminski räumt zwar ein, dass es nie verkehrt sei, über weitere und neue Formen nachzudenken, die Öffentlichkeit zu beteiligen, am grundsätzlichen Prozedere sei dennoch festzuhalten.
Man muss sich nur im Klaren sein darüber, am Ende müssen auch politisch gewählte, demokratisch legitimierte Vertreter einen Knopf dran machen können und die Entscheidung treffen können. Und insofern ist an dieser Stelle die Debatte und die Diskussion etwas sehr Wichtiges und Wünschenswertes. Aber es darf sich darin eben auch nicht erschöpfen.
Allerdings sind es längst nicht mehr nur die Bundesländer, die medienpolitische Entscheidungen treffen. Auf EU-Ebene wird gerade das Urheberrecht verhandelt. Das als Abhilfe gegen Hass im Netz gedachte Netzwerkdurchsetzungsgesetz wurde von der Bundesregierung eingebracht. Das macht es schwer, in der Medienpolitik eine klare Linie zu erkennen. Gerade auch, weil es nach Ansicht von Klaus Grevenick von der Mediengruppe RTL zu wenig Absprachen unter den Landes-, Bundes- und EU-Medienpolitikern gibt.
Es muss mehr institutionalisierten Austausch geben, aus unserer Sicht ganz klar, weil wenn niemand sich dazu berufen fühlt, von oben drauf zu schauen und zu sehen, wenn ich an den zwei Fäden ziehe, dann verändert sich hier, da und dort was, werden sie auch nie ein wirklich realistisches Bild der Betroffenheit der unterschiedlichen Akteure auf dem Feld bekommen. Und diesen institutionalisierten Vogelblick, wie ich es mal nennen möchte, gibt es weder auf der europäischen noch auf der nationalen Ebene. Und das ist ein wirklicher Nachteil,
der zumindest in Deutschland wohl auch in nächster Zeit nicht verschwinden dürfte. Denn zum Beispiel die Bund-Länder-Kommission, auf die der Medienstaatsvertrag zurückgeht, hat seit 2016 keine Nachfolgerin bekommen. Bund und Länder teilten zwar auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass sie sich regelmäßig austauschen und dies auch weiter tun wollen. Einen festen Ort, ein Gremium für diesen Austausch gibt es aber nicht.
Warten auf das Update. Christoph Sterz für Medias Res zum Stand der deutschen Medienpolitik. Diese Woche laufen die Dreharbeiten für den übernächsten Dortmunder Tatort an. Nach der letzten Ausgabe hatte es im Revier heftige Kritik gegeben an den tristen Bildern des Ruhrgebiets. Zu klischeehaft und schädlich fürs Image, besonders der Stadt Dortmund, hieß es, nicht zuletzt vom Oberbürgermeister. Da lautet die Frage, wenn jetzt wieder für den Dortmunder Tatort gedreht wird, ob der WDR auf die Kritik eingeht und überhaupt was ändern will, ist doch eine fiktionale Serie. Unser Autor Kai Rüßberg ist am Tatort Dortmund auf Spurensuche gegangen und hat zuerst die Beweismittel in der Mediathek gesichtet.
Es ist eine der ersten Szenen im Tatort mit dem Titel Zorn. Links am Bildrand liegt ein lebloser Körper am Ufer eines Kanals, rechts verfallende Industriekulisse. Überall sind Polizei und die Ermittler vom Tatort Dortmund.
Also die Leiche kann weg.
Ich vermute, das Opfer heißt Andreas Sobitsch. Wohnt in der alten Zechensiedlung Sophie Charlotte in Mahl.
Wo?
Hat auch einen Verein, nennt sich Ewigkeit e.V. Kümmert sich um Bergschäden.
Der Tatort im Tatort Dortmund ist in Mahl, Kreis Recklinghausen. Von der Ruhrgebietsmetropole ist nichts zu sehen. Und auch das Finale steigt in Duisburg. Die Ende Januar gezeigte Serienfolge reiht Ruhrpott-Klischees aneinander. Das Motiv findet sich im Bergarbeitermilieu in einer Kneipe, die wirkt, als sei sie in den 80er Jahren gedreht. Es geht in der Auswahl von Dialogen aus dem Tatort um Zechenschließung und schmale Abfindungen.
Ja, dann verklag sie doch! Verklag sie! Versuch's! Kämpf gegen Windmühlen an! Die Zeche Sophie Charlotte ist doch nicht unser Feind! Viele von uns haben ihr halbes Leben da unten verbracht!
Hey Leute, wir trinken jetzt erstmal alle gemütlichen Pilz. Also, was ist, ha?
Ja, vertragen wir das Ganze. Eure Entscheidung.
Erstmal abwarten und Bier trinken? So viel Klischees, das geht gar nicht, meint Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau. Der Tatort sei für die Stadt image schädlich.
Ich habe dann immer auch gegengehalten, habe zum Beispiel gesagt, also Leute, das ist Fiktion, das sind Geschichten, das sind keine realen Erzählungen. Aber das hat dann doch schon dazu geführt, dass mir welche sagten, nach einem Tatort, der angeblich in der Nordstadt spielte, vom Niederrhein Bustour nach Dortmund zum Weihnachtsmarkt abgesagt worden waren, weil man das, was man da im Fernsehen gesehen hatte, für bare Münze genommen hat. Und da ist dann eben die Grenze.
Er mahnt nun beim WDR an, auch das moderne Bild der Stadt mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung abzubilden. Er schlägt vor, eine Folge in der Start-up-Szene spielen zu lassen. Der Tatort einer öffentlich-rechtlichen Anstalt trage eine Verantwortung für die Region.
Und das sind immerhin so um die 9 bis 10 Millionen Menschen, die das sehen. Und insofern wird dann schon immer wiederkehrend durch die Art und Weise, wie der Dortmund-Tatort präsentiert wird, ein Bild von vermeintlich Dortmund in die bundesdeutsche Öffentlichkeit getragen, was so nicht stimmt.
Andererseits ist ein Tatort ein künstlerisches Produkt eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Senders und kein Imagefilm für eine Stadt, der nach Willen der Politik gestaltet werden kann. Ein weiterer Kritikpunkt, die meisten Szenen werden rund um Köln gedreht, räumt der WDR als Produzent ein. Dort sitzen die Produktionsfirmen und dies sei bedeutend billiger. An den bislang wenigen Dortmunder Drehorten können die Passanten die Kritik nicht nachvollziehen.
Ich meine, dass man halt irgendwie im ersten Moment vielleicht denkt, es ist schade um das Bild der Stadt, aber ich finde halt, dass die Kommentare, die ja dann teilweise kamen, dass das ja nur ein Teilbild ist, was da wahrscheinlich gezeigt wird. Und ich finde auch, Fernsehen ist Fernsehen und wir müssen halt schon Fiktion von Realität trennen.
Vielleicht sollte er sich mal um andere Sachen kümmern, die wichtiger sind. Ich finde schön, dass man auch mal für Dortmund einen Tatort dreht.
Also mir gefällt es persönlich relativ gut, ehrlich gesagt, weil man, also ich komme auch nicht von hier, ich komme ursprünglich aus München und ich finde die Sachen schön, die man sieht. Und klar, okay, überall passieren halt schlimme Sachen, aber es ist ja in jeder Stadt und in jedem Tatort so. Und deswegen finde ich es eigentlich lächerlich, wenn man sich dann darüber beschwert, erst recht als Oberbürgermeister.
Doch es gibt die Kritik von der Dortmunder Bürgergesellschaft. Und die äußerte sich in Leserbriefen an die Ruhrnachrichten, sagt Lokalchef Matthias Langrock.
Reaktionen waren immens. Wir haben zu keinem anderen Thema in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, so viele Briefe von Lesern bekommen wie zu diesem Thema Dortmund-Tatort.
Vom WDR hieß es, man wolle bei emotional belasteten Themen wie der Bergbauvergangenheit künftig sensibler vorgehen. Eine Einmischung in die künstlerische Freiheit lehne man aber ab. Als Lokalredakteurin hat Gabi Kolle die bisher 13 gesendeten Folgen begleitet und denkt nicht, dass die Kritik aus dem Rathaus Änderungen bewirkt.
Ich glaube nicht, dass großartig was passieren wird als Konsequenz daraus. Ich glaube nicht, dass das letztlich dazu führen wird, dass sich die Drehbücher großartig ändern.
Folge 14 ist bereits abgefilmt und wird im April gesendet. Auch bei den angelaufenen Dreharbeiten für Folge 15 wurde nichts verändert.
Köln entscheidet, wie Dortmund aussieht. Kai Rüßberg über die Tatortbilder aus dem Pott.
Funkstille. Medien nach dem Brexit.
Der Austritt Großbritanniens aus der EU. Heute befassen wir uns mit den Auswirkungen auf die Verlagsbranche. Längst horten auf der Insel britische Unternehmen Farbe und Papier oder haben anderweitig vorgesorgt. Denn falls es zu einem Brexit ohne Deal kommt, sollen schließlich die Zeitungsständer nicht über Nacht leer bleiben. Aus London, Ada von der Decken über Brexit-Folgen für die britische Druckbranche.
Wenn mal wieder auf der Titelseite einer britischen Tageszeitung in großen schwarzen Lettern eine Brexit-Schlagzeile prangt, dann ist das auch Rohstoffeinfuhren aus der Europäischen Union zu verdanken. Das Zeitungspapier kommt aus Schweden oder Finnland, die Druckfarbe aus einem Chemiewerk in den Niederlanden oder Belgien. Der britische Printmarkt ist abhängig von Importen aus der EU. Vor dem drohenden Brexit zittert auch jene Branche, welche die Druckerschwärze für Zeitungen, Magazine und Bücher produziert. Die Unternehmen bereiten sich seit Monaten auf ein No-Deal-Szenario vor, sagt Alan Daniels vom Branchenverband BCF. 95% der Farbhersteller würden Handel mit der EU betreiben. Mehr als die Hälfte der Rohstoffe kämen aus der Europäischen Union. Sollte Großbritannien Ende März ohne Deal austreten, fielen sofort Einfuhrzölle von 6,5% an. Laut Alan Daniels von der BCF stelle man sich allerdings nicht nur auf höhere Kosten, sondern auch auf Lieferengpässe bei einem No-Deal-Szenario ein.
Viele Unternehmen haben Produkte für 2 bis 4 Wochen länger als sonst eingelagert. Einige haben auch ihren Mitarbeiterstab aufgestockt für den Fall, dass zum Beispiel Lastwagenfahrer nicht rechtzeitig zurückkehren. Es gibt Bedenken wegen drohender Verzögerungen an der Grenze. Wir sind eine Industrie, die just in time produziert. Einige haben ihre Lieferwege schon auf Häfen umgelenkt, wo es im Moment noch etwas mehr Kapazitäten gibt.
Dass die Zeitungsleser von diesen Vorbereitungen erfahren, ist eher selten. Die Wochenzeitung The Economist ließ seine Leser wissen, dass bereits 30 Tonnen des speziellen Druckpapiers aus den Niederlanden für das Cover seiner britischen Ausgabe eingelagert seien. Die Schwierigkeit besteht im Moment darin, sich auf eine Situation Ende März vorzubereiten, von der noch niemand weiß, wie sie genau aussehen wird. Diese Unsicherheit setze der gesamten Branche zu, sagt Charles Gerald vom Printverband BPIF.
Es gibt eine große Verunsicherung über den gesamten Ablauf. Das ist sehr frustrierend für alle, aber keiner weiß, wie es ausgehen wird.
Wer kann, hortet Druckfarbe und Zeitungspapier auf Vorrat. Fast die Hälfte der Unternehmen habe schon die Regale aufgefüllt oder schaue sich nach Lagermöglichkeiten um, sagt Charles Gerald.
Die Lagerbestände werden womöglich um 1 bis 2 Monate aufgestockt. Die britische Printbranche ist zwar insgesamt 14 Milliarden Pfund wert und damit ein ziemliches Schwergewicht. Sie besteht aber vor allem aus kleinen und mittelständischen Betrieben. Bei denen gibt es nicht die finanziellen Möglichkeiten, so erheblich das Lager aufzustocken.
Beim Hochglanzmagazin Monocle will man das Risiko, dass es zu Lieferengpässen kommt, gar nicht erst eingehen. Magazinchef Tyler Brûlé hat das Heft vor 12 Jahren auf den Markt gebracht.
Monocle ist insofern besonders, als dass die Hauptredaktion zwar in London sitzt, es aber vor allem eine internationale Zeitschrift ist. 80% unserer Hefte verlassen jeden Monat das Land. Sie werden mit Flugzeugen auf Lastern und Schiffen um die Welt geschickt. Da war es notwendig, sicherzustellen, dass die Lieferkette nicht unterbrochen wird. Das schulden wir unseren Lesern und unseren Werbekunden. Dieser Umstand hat uns dazu gezwungen, uns anderswo nach einer Druckerei umzusehen.
Tyler Brûlé ist schließlich in Deutschland fündig geworden. Das Monocle-Magazin kommt jetzt aus einer niedersächsischen Druckerpresse statt aus dem englischen Cornwall. Das Brexit-Referendum zeigt bereits Auswirkungen. Es wird befürchtet, dass mit dem EU-Austritt der britischen Printbranche die tiefen Einschnitte erst noch bevorstehen.
Ada von der Decken war das über die Herausforderungen des Brexits für die britische Printbranche.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin, ich bin Stefan Menzel, Redakteur von den Norddeutschen Neuesten Nachrichten aus Rostock. Wir titeln morgen mit dem 15. Gedenktag an Mehmet Turgut. Der 29-Jährige wurde 2004 vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund im Rostocker Stadtteil Dirkow ermordet. Wir berichten von der Fachkonferenz Ein Tag für Mehmet Turgut, die unter anderem von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus der Evangelischen Kirche und dem Blog NSU Watch veranstaltet wird.
Medias Res ist zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Henning Hubert. Details zu unserer Sendung finden Sie im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres. Und gleich im Büchermarkt der irische Schriftsteller Sebastian Barry im Gespräch mit Tanja Lieske.